Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Gell, Lorenz, bei euch in der evangelischen Kirche ist es doch so, wenn zwei Ehepartner sich nicht mehr lieben, dürfen sie sich ganz einfach scheiden lassen. Und das ist für alle völlig in Ordnung, halt ganz anders als bei uns Katholiken. Liebe Geschwister, als ich diesen Satz hörte von einer Karlsfelderin, noch dazu in einem fröhlich naiven Tonfall vorgetragen, da gefror mir das Blut in den Adern. Das war also unser evangelisches Image. Sauber. Und sofort begann ich diese gute Frau theologisch aufzuklären, wobei es mir natürlich nicht um irgendwelche konfessionellen Positionen ging, sondern allein darum, was Jesus zu diesem Thema gesagt und gelehrt hat. Wir haben ja den entsprechenden Bibelabschnitt gerade erst gehört und gelesen. Und was Jesus uns da verkündet, das ist zum einen, wie ich meine, sonnenklar, zum anderen aber theologisch hochinteressant. Denn auch damals schon, das heißt vor 2000 Jahren, wurde über das Thema Ehe und Ehescheidung heftig diskutiert und argumentiert. Und es ist auch kein Zufall, dass es hier Pharisäer sind, die unseren Herrn befragen bzw. versuchen. Gerade innerhalb der pharisäischen Bewegung wurde über dieses Thema sehr viel gesprochen. Und natürlich gibt es für die Pharisäer nicht den geringsten Zweifel, dass Ehescheidung erlaubt ist. Denn im Alten Testament, in den Büchern Mose, war ja diese Möglichkeit ausdrücklich erwähnt und ja, für legitim erklärt worden. Gestritten aber wurde damals über die Frage, was ein berechtigter Scheidungsgrund sein könnte. Erst der Ehebruch einer der beiden Partner oder bereits die permanent angebrannte Suppe. Immer aus der Sicht natürlich des Mannes gesprochen. Es gab damals im Pharisäertum zwei große Lehrer, Hillel und Schamai. Der eine war strenger, sagte nur im Fall von Ehebruch. Der andere war da recht locker und sagte, also wenn die Frau ständig schlechtes Essen auf den Tisch bringt, dann ist das ein echter Scheidungsgrund. Da hört der Spaß wirklich auf. Da geht's ums Eingemachte. Ja, soweit damals die Diskussion. Und Jesus kennt natürlich diese ganze Diskussion. Aber, und wir haben das ja gerade gesehen, gehört, für seine Jesu Antwort ist das Recht auf Scheidung absolut zweitrangig. Er schiebt dieses Recht geradezu zur Seite, interessanterweise ohne dabei dem hochverehrten Mose zu nahe zu treten. Mose hat euch erlaubt, euch zu scheiden von euren Frauen, eures Herzens Härte wegen, will sagen, der arme Mose, kann einem ja wirklich leid tun, konnte sich leider nicht durchsetzen gegenüber euch Sturköpfen und hartherzigen Ehemännern. Aber hier geht es gar nicht um Mose und seine Nachgiebigkeit, ihr lieben Pharisäer, sondern hier geht es zuallererst um Gott und um seinen ewigen Willen. Und dieser ewige Wille Gottes wird schon lange vor Mose offenbar, nämlich bei der Erschaffung des Menschen von Mann und Frau. Wir haben es gehört, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen, und die zwei werden ein Fleisch sein, will sagen, eine Einheit von Leib und Seele. Das ist mit Fleisch gemeint. Und was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Diese Sätze ganz am Anfang der Bibel, das sind die entscheidenden Sätze. Auf die allein kommt es an. So Jesus. Diese Aussagen stehen über allen späteren Gesetzen und Regelungen. Oder mal ganz klar gesagt, göttliches Recht sticht menschlich-mosaisches Gesetz. So die Haltung Jesu. Und das möchte ich auch dazu sagen, mit Blick auf jene etwas naive Dame aus Karlsfeld, aber für uns alle. Niemand in der ganzen Bibel hält die Ehe so hoch in Ehren wie unser Jesus. Das muss man einfach wissen, ob es einem gefällt oder nicht, interessiert hier nicht. Es ist einfach so. Immerhin gibt es aber auch für Jesus einen möglichen Scheidungsgrund. Und das ist die Unzucht bzw. der Ehebruch. Ich verstehe Jesus aber so, dass in einem solchen Fall von Ehebruch, die Ehe geschieden werden darf, aber nicht geschieden werden muss. Nicht muss. Letztes Jahr sprach ich mit einer Frau, keine Sorge, niemand hier aus der Gemeinde, ihr kennt sie alle nicht. Ich sprach mit einer Frau und deren Mann, so erzählte sie mir, war fremdgegangen. Und sie sagte mir, sie habe ihrem Mann verziehen und dass jener Seitensprung ihres Mannes für sie kein Grund sei, die Scheidung einzureichen. Ich war beeindruckt. Ich fand die Haltung dieser Frau echt souverän. Ich wusste schon vorher, dass sie eine tolle Frau ist, aber das zu hören, fand ich fantastisch. Und ich denke, das ist auch die Haltung Jesu, der, wie gesagt, die Ehe ja so hoch schätzt. Das war im Geiste Jesu gehandelt. Aber, das sei auch dazu gesagt, natürlich kann und darf man so eine Haltung und so eine Entscheidung von niemandem einfordern, einklagen. Und da ist auch Jesus ganz realistisch. Soweit so gut. Ich denke mal, bis hierher ist alles ziemlich klar. Jetzt gibt es aber hier, auch in unserer Mitte heute, eine nicht unbeträchtliche Zahl von Geschwistern, die geschieden oder in zweiter Ehe verheiratet sind. Scheidung ist leider auch unter Christen keine seltene Ausnahme, sondern ja, durchaus verbreitet. Und an dieser Stelle ist es mir wichtig zu betonen, dass niemand geächtet oder verurteilt werden darf, nur weil seine Ehe gescheitert ist. Und ich muss das auch gar nicht weiter begründen. Es reicht vollkommen, sich zu erinnern, dass wir erstens alle Sünder sind und dass zweitens auch die nach wie vor Verheirateten, wie ich einer es bin, deswegen nicht die besseren Eheleute sind. Das wäre vermessen. Wer weiß, dass ich immer noch verheiratet bin, das ist die Gnade Gottes, das sind nicht meine Meriten. Noch einmal, auch an dieser Stelle, richtet nicht diejenigen, deren Ehe gescheitert ist. Ganz, ganz wichtig. Vorsicht mit allem schnellen verurteilen. Doch jetzt erstmal genug von Ehe und Ehescheidung. Denn schließlich gibt es ja auch noch die Unverheirateten, die Singles, diejenigen, die ihren Lebenspartner noch nicht gefunden haben, die ihn vielleicht nie finden werden, gar nicht finden wollen. In Vers 12 spricht Jesus von den Verschnittenen. Und an dieser Stelle wird es für uns leider etwas kompliziert. Ja. Verschnitten zu sein, im griechischen Urtext steht hier das uns bekannte Wort Eunuchos, Eunuch, bedeutet eigentlich für Männer kastriert zu sein. Aber wie so und so oft bei Aussprüchen Jesu darf man auch diesen Begriff hier, Eunuchos, bitte nicht wörtlich nehmen, sondern nur in einem übertragenen Sinn. Gut, aber was ist nun gemeint, wenn Jesus hier von, ja, Eunuchen spricht? Oder besser gefragt, wer ist damit gemeint? Und tatsächlich, schaut in euren Text rein, unterscheidet Jesus hier drei Gruppen von Verschnittenen. Das sind zum einen diejenigen, die von Geburt an unfähig zur Ehe sind. Das muss man jetzt nicht im sexuellen Sinn verstehen, sondern Jesus hat hier wohl Menschen im Blick, die aus welchen Gründen auch immer für ein Leben in Partnerschaft und Ehe nicht geeignet sind. Geborene Individualisten, Einzelgänger, Eigenbrötler, solche, die ja einfach allein besser aufgestellt sind. Soll es ja geben, solche Menschen. Nichts dagegen. Vielleicht kennen wir solche Personen. Dann, zweite Gruppe, nennt Jesus Verschnittene, die von den Menschen verschnitten worden sind. Also offensichtlich Menschen, die nicht von Geburt an, sondern aufgrund ihrer Biografie durch das Verhalten, durch das Handeln anderer Menschen zu Eunuchen geworden sind. Und bei diesen jetzt beiden genannten Personengruppen, Gruppe 1, Gruppe 2, frage ich mich schon länger, ob Jesus hier vielleicht die Homosexuellen im Blick hat. Die werden ja, wir wissen das alle, im Alten Testament thematisiert. Die kommen auch in manchen Schriften des Neuen Testamentes vor. Die werden aber in den Evangelien nicht erwähnt. Kein einziges Mal. Auch nicht bei Jesus. Aber zugegeben, das ist jetzt von meiner Seite reine Spekulation. Wie überhaupt diese beiden Personengruppen für uns etwas nebulös bleiben. Ganz anders dagegen die dritte Gruppe. Diejenigen, die, Zitat, sich selbst verschnitten haben, um des Himmelreichs willen. Spontan, wenn man das so hört, denkt man da an den Zölibat der katholischen Priester oder an das Keuschheitsgelübde der Mönche und Nonnen. Und so viel sei gesagt, wo dieser Verzicht auf Ehe und Sexualleben freiwillig eingegangen wird, ja, einfach aufgrund der eigenen Berufung, ist diese gedankliche Verbindung zu dieser dritten Gruppe der Verschnittenen auch legitim. Aber eine von oben aufgezwungene Ehelosigkeit ist sowohl Jesus wie dem ganzen Neuen Testament fremd. Das hat nichts mit dem Neuen Testament zu tun, nicht mit der frühen Kirche. Niemand darf gezwungen werden, ehelos zu bleiben. Ganz klar. Gut, dass die Reformation das verstanden hat. neben vielen anderen. Trotzdem gibt es auch im Neuen Testament Menschen, die zu dieser dritten Gruppe der Verschnittenen gehören. Und ihr alle wisst, wen ich da im Blick habe. Ganz klar, das ist der Apostel Paulus, der sein Leben lang ohne Ehe geblieben ist. Und es ist ganz klar, seine Berufung, sein Auftrag, sein unstetes Leben, all die vielen Reisen, Lebensgefahr und so weiter, ließen es einfach nicht zu, verheiratet zu sein oder vielleicht auch noch einen Stall Kinder zu haben. Ging einfach nicht. Und ich bin immer wieder Menschen begegnet, die wegen ihrer Arbeit für das Reich Gottes ehelos geblieben sind und die auch gut damit umgehen können, die deswegen nicht frustriert sind. Es ist eine besondere Gabe, aber die muss von Gott kommen und darf nicht von der Kirche aufgezwungen sein. Noch einmal, Jesu Ausführungen zu den Verschnittenen sind nicht einfach zu verstehen. Und es gibt da mancherlei Deutungen und Interpretationen. Und ich bin zu diesem Thema selber im Netz unterwegs gewesen. Und wer Freude an sowas hat, wer sagt, das reicht mir jetzt alles noch nicht, da muss es doch noch mehr geben, bitte, der sollte es mir gleich tun. Da kann man durchs Internet surfen und alle möglichen Predigten und so weiter lesen. Auch Jesu Schlusssatz, wer es fassen kann, der fasse es, ist schon ein bisschen rätselhaft. Trotzdem kommen wir jetzt zu einer Zusammenfassung all des bisher Gesagten. Erstens, für Jesus ist die Ehe, selbstverständlich die Ein-Ehe, die natürliche und normale Lebensform für Mann und Frau. Und sie gehört für ihn zur göttlichen Schöpfungsordnung. Und sie ist auf Lebenszeit angelegt. Henrik und ich, wir haben uns vor ein paar Tagen über Trauungen, über Eheschließungen unterhalten. Und der Henrik hat gefragt, aber was machst du, Lorenz, wenn da so ein Paar kommt, wo du den Eindruck hast, mei, für die ist das Ganze eine Spielerei. Kann man denn solche Leute trauen? Und meine Antwort darauf ist genau die, zu sagen, wenn ich den Eindruck habe, dass dieses Paar wirklich auf Lebenszeit zusammenbleiben möchte, ob sie es schaffen, ist eine andere Frage, aber möchte, dann kann ich sie segnen. Wenn ich dagegen den Eindruck hätte, da steht einer vor mir wie unser Altkanzler Schröder, der, ich weiß gar nicht, wie oft er verheiratet war, für den das einfach eine Spielerei ist, so einen würde ich wegschicken. Ganz klar. Und ich mache auch nicht bei so Spielereien mit, die gewisse evangelische Kollegen treiben, die dann einfach bei dem Ehegelübde diesen Satz, bis der Tod euch scheidet, weglassen. Mit mir gibt es nicht solche Geschichten. Wer nicht wirklich ein Leben lang mit seinem Partner zusammenbleiben will, der hat am Traualtar nichts zu suchen. So viel. Aber natürlich sieht auch Jesus und sieht jeder Pfarrer, wie in anderen Bereichen auch, die Möglichkeit des Scheiterns und damit der Scheidung. Aber diese Scheidung, noch einmal, ist für Jesus Ultima Ratio. Sie sollte wirklich der allerletzte Ausweg bleiben in einer völlig verfahrenen Situation. Und die Scheidung sollte nicht leichtfertig ausgesprochen werden. Gleichzeitig, und das ist interessant, gleichzeitig weiß Jesus aber auch um die Ausnahmen im menschlichen Zusammenleben. Er weiß um die Fälle, die Menschen, welche aus verschiedenen Gründen keine Ehe eingehen können oder sollen oder wollen, eben die Verschnittenen. Ich denke, mit diesen Ausführungen, wie wir sie heute gelesen und jetzt gehört haben, ist das Feld soweit abgesteckt. Und ausgehend von diesen Pflöcken kann und muss nun jedes weitere Gespräch unter uns stattfinden. Schon morgen oder bei anderer Gelegenheit. Der Herr segne sein Wort an uns allen. Amen.